Herzlich willkommen am Literaturtelefon Kiel. Viel Spaß mit der aktuellen Aufnahme.
Ich bin Steffen Kopetzky und ich lese aus meinem Roman Propaganda, der bei Rowohlt Berlin erschienen ist. Als ich den todtraurigen, liebenswürdigen und maßlosen Papa Hemingway Mitte Oktober verließ, hatte ich eine niederschmetternd endende Liebesaffäre mit einem wunderschönen Mädchen hinter mir, die ich kennenlernte, als ich das Potenzmittel für ihn besorgt hatte. Gleich am nächsten Tag war ich wieder zu ihr gegangen und bei ihr gewöhnte ich mir in der Folge den Konsum von Pervitin an, sodass es eigentlich richtig wäre zu sagen, dass ich pervitinsüchtig war und mich zugleich in einer sexuellen Abhängigkeit von meiner Dealerin befand, die so süß wie ein kleiner Spatz und so raffiniert wie eine alte Ratte war. Pervitin, das war das Zeug, das sie im Kaiserreich Japan den Kamikaze-Piloten gaben. Die Wehrmacht hatte damit ihre Blitzkriege geführt. Überall, wo die Nazis geherrscht hatten, gab es Pervitin. Wir haben es dann aus Europa mitgebracht. An der Westküste nennt man es Ice und in New York Crystal. Aber hier im ländlichen Missouri, wo es sehr verbreitet ist, sagen sie Moonjuice. Junkie Love oder Dizzle dazu. In Hannibal bekommt man es für $10 oder 3 Koffer pro Gramm von dem rothaarigen Vollbartträger, dessen unter den Strampelanzugsärmeln hervorlugende germanisch-heraldische Tätowierungen ihn als Angehörigen einer rassistischen Biker-Gang ausweisen. Er ist ein Fan von Charles Manson, dem bösen Popstar unter Amerikas Sträflingen zur Zeit Folsom Prison, dem zu Ehren er sich erst jüngst eine Swastika auf die Stirn hat stechen lassen. Aber er hat auch anderes als Crank im Angebot. Neuankömmlingen pflegt er mit Hilfe seiner Lakaien in der Dusche erst einen kleinen Schuss Age zu spritzen und sie danach zu vergewaltigen. Ein richtig übler Bursche, den unschädlich zu machen ich unter den richtigen Umständen keinerlei Hemmungen hätte. Auch wenn Direktor Huner Wedel dann wahrscheinlich ziemlich enttäuscht von mir wäre. Und sein Zeug würde ich das Klo runterspülen. Ist das pure Gift, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Auch wenn wir Pervitin damals nur in Tablettenform genommen haben. Vielleicht haben die Nazis auch für ihre anfangs so erfolgreiche pharmazeutische Wunderwaffe schließlich mit ihrer Niederlage bezahlt. Aber es war nicht nur die unglückliche Affäre mit der entzückenden Nina aus der Rue de Provence und die Wirkungen meines Konsums, die ich langsam auf unangenehme Weise zu spüren begann, weshalb ich das starke Bedürfnis hatte, mich aus der einen sich hinziehenden Party zu befreien, die seit Wochen im Ritz gefeiert wurde. Das ganze Hemingway-Propagandaprojekt und dieser selbst befanden sich gleichfalls in der Krise. Am 2. Oktober nämlich hatte ein schneidiger Bote aus dem obersten Hauptquartier in Versailles ein Schreiben vom Generalinspekteur der 3. Armee gebracht, in welchem Hemingway mitgeteilt wurde, dass in 2 Tagen ein Regierungsfahrzeug am Ritz erscheinen würde, um ihn zu einer Befragung abzuholen. Am meisten schockierte Hem der letzte Absatz, in welchem ihn Commander Harry S. Butcher wissen ließ, dass sie ihn gerne am gleichen Tag wieder zurückbringen würden, falls das aber nicht möglich sei, dann keine Sorge, dann würde der Jeep auf jeden Fall bis zum nächsten Tag auf ihn warten. Das Schreiben im Ganzen ist kein Brief, sondern ausdrücklich ein Befehl war. Speziell aber jene letzte Formulierung lösten frappierende Ängste in ihm aus. Ganz abgesehen davon, dass der Befehl völlig dunkel ließ, worüber ihn der oberste Vertreter der Militärgerichtsbarkeit befragen wollte, brachte ihn vor allem die Vorstellung, über Nacht dort festgehalten zu werden, fast um den Verstand. Er gestand mir irgendwann in zu früher Stunde, weinend und bis zum Umkippen blau, dass er seit seiner frühesten Kindheit schreckliche Angst vor den Behörden habe. Schon eine normale Auseinandersetzung mit dem Finanzamt bereite ihm schlaflose Nächte. Einmal mit 7 oder 8 Jahren habe er schwarz gefischt. Danach lang ein schlechtes Gewissen gehabt und stets damit gerechnet, dass der Sheriff ihn holen würde. Alles, was nach Finanzamt, Polizei oder noch Schlimmerem rieche, bereite ihm geradezu körperliche Angstzustände. Er habe in den letzten Jahren Zustände von richtiger Paranoia erlitten, habe sich auf Kuba beobachtet und verfolgt gefühlt, sich immer wieder für diesen Verfolgungswahn selbst gehasst. Ich fühlte mich richtig mies, als er mir das erzählte. Ich hatte schließlich die Geheimakte studiert, die mir Major Gans, mein Chef in London, zum Studium überlassen hatte. Das, was er am meisten fürchtete, war ihm tatsächlich ganz nah. Es bedrückte mich, das zu wissen und ihm nicht helfen zu können. Aber was hätte ich auch schon sagen können? Papa, hör zu, es ist noch viel schlimmer, als du denkst. Das FBI hat eine Akte über dich angelegt und sie wissen alles. Ich habe sie an einem Nachmittag in London gelesen und deshalb kannte ich auch den Spitznamen deines Sohnes. Alle jene Militärangehörigen, die mit ihm zu tun hatten, also auch ich, waren gleichfalls vorgeladen. Der Fall erwies sich als recht einfach. Irgendjemand, ich denke, es war der junge Hearst, der Verlegersohn, dem Hemingway in Rambouillet über den Mund gefahren war, hatte ihn denunziert. Er habe gegen sämtliche für einen US-Kriegsberichterstatter geltende Regeln verstoßen. Waffen getragen, Waffen in seinem Hotelzimmer gehortet, sich als militärischer Anführer aufgespielt und einem Trupp von Resistance-Kämpfern befehligt. Natürlich stritt Hem alles kategorisch ab, wir anderen logen, dass sich die Balken bogen, aber an der Art, wie der Generalinspekteur die Befragung führte, wurde mir klar, dass die ganze Sache sowieso abgekartet war. Die Militärgerichtsbarkeit musste der Anzeige natürlich nachgehen, aber sie würden alles tun, um die Angelegenheit zu verhuschen. Denn beim kleinsten nachgewiesenen Vergehen hätte Hemingway nicht nur mit einem Verfahren rechnen, sondern, schlimmer, seine Korrespondentenuniform ausziehen und zurück nach Amerika schippern müssen. Niemand wollte das. Eisenhower war schließlich ein Hemingway-Fan, auch wenn Hemingway kein Eisenhower-Fan war. Er musste denn auch keineswegs über Nacht in Versailles bleiben, sondern war am Abend wieder in Zimmer 27 des Ritz. Dort telegrafierte er als erstes hektisch nach New York an den Herausgeber von Colliers. Dieser möge alle Fotos, die er von ihm bekommen habe, durchsehen und nötigenfalls retuschieren, wenn darauf irgendwelche Waffen oder vielleicht eine kleine Handgranate zu erkennen seien. Das Telegramm möge er nach dem Lesen verbrennen. Aber angesichts dieser Wirklichkeitsberichtigungen, die in den 30er und 40er Jahren oft angewandt wurden, meistens freilich um Köpfe und ganze Körper verschwinden zu lassen, die erst in Ungnade und meistens danach in Leblosigkeit gefallen waren, stellte sich ihm das viel gewaltigere Problem, dass sein ganzes Material und sein schriftstellerischer Ansatz hinfällig geworden waren. Über den Krieg, den er bisher geführt hatte, würde er nicht mehr auf der Grundlage seiner eigenen authentischen Erfahrungen schreiben können. Die Missgunst seiner Kollegen und die Militärbürokratie hatten ihn seines Materials beraubt. Er war verzweifelt und er suchte nach einer neuen Perspektive. Von nun an hängte er sich, so gut es ging, an Colonel Lanham, den Chef des 22. Infanterieregiments, das wie Jerrys 12. auch zur 4. Division gehörte. Er kannte Lanham, der sogar selber Gedichte schrieb, seit den ersten Tagen in der Normandie und hatte sich von Anfang an mit ihm verstanden. Wir begannen also zwischen den sich immer weiter nach Osten verschiebenden Kommandoposten Lanhams und dem Ritz hin und her zu pendeln. Irgendwann blieben wir auch tageweise von Paris weg. Lanham tat alles für Hemingway, aber es war offensichtlich, dass Papa seinen Fokus verloren hatte. Die Tage wurden immer kürzer, das Wetter rauer, die Fahrt mit dem Jeep härter. Aber nicht nur die äußeren Umstände wandelten sich ungemütlich. Wir alle, die wir mit Ham unterwegs waren, sein Fahrer, befreundete Autoren und Fotografen, die ihn begleiteten, begannen langsam durchzudrehen. Die einzelnen Stationen unserer Reise machten keinen großen Unterschied mehr. Die Abende wurden immer grotesker. Ich hielt inzwischen beim Trinken mit, warf meine Pervitin ein, dachte unentwegt an Nina und war eigentlich die ganze Zeit high.